Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Menschen heutzutage jenseits allen Trubels an Weihnachten denken, dann zumeist romantisch verklärt. Das Kind in der Krippe, Maria und Josef, Ochs und Esel, Engel und Hirten, Sterndeuter und Träume, die verschmelzen zu einer zauberhaften Erzählung aus einer märchenhaften Welt. Die Verfasser der biblischen Texte wollten allerdings keine Märchen erzählen, sondern sie wollten tatsächlich Geschehenes berichten. Und darum beginnen sie ihre Berichte auch nicht mit "Es war einmal", sondern sie verankern das Leben Jesu an nachprüfbaren Daten. Sein Stammbaum zeigt Jesus als einen wirklichen Menschen mit einer wirklichen Abstammung aus dem Königshaus David. Und der zeitgeschichtliche Zusammenhang seines Lebens wird durch den Bezug auf Herrscher wie Kaiser Augustus, König Herodes, Pontius Pilatus und andere hergestellt. Dabei ist die Berichterstattung der Evangelien recht knapp und sie verzichtet auf märchenhafte Ausschmückungen. Und daher stehen die Evangelientexte für Althistoriker, die sich mit dieser Zeit befassen, den Quellen zeitgenössischer Schriftsteller wie Flavius Josephus und Tacitus in ihrer Zuverlässigkeit in keiner Weise nach. Und doch empfinden wir die neutestamentlichen Berichte als wundersam. Und das hat mit ihrem Inhalt zu tun. Denn sie handeln von Gott. Und der sprengt nun einmal den Rahmen unseres begrenzten Denkens. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel, an einem Erlebnis erläutern. Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich zum Wandern an der Westküste Schottlands. Und dabei gerieten wir plötzlich in einen Nebel, der so dicht war, dass wir trotz Kompass und Karte völlig die Orientierung verloren. Wir hatten nur noch den Boden aus Fels und Gras unter unseren Füßen, eine feuchte Wand von wechselnder Helligkeit um uns her und einige Geräusche, die gedämpft dadurch zu uns hinüberdrangen. Und mit einem Mal riss dieser Nebel auf, es wurde hell und wir konnten die Welt um uns sehen und sahen etwa 10 Meter vor uns den Abgrund, die Steilküste hinunter. Diese Welt um uns her war die ganze Zeit über da gewesen. Das Licht und die Klippen, alles. Aber auch wenn sie uns in unserer Orientierungslosigkeit umgeben hatten, konnten wir sie nicht wahrnehmen. Erst im Aufreißen des Nebels wurden sie für uns sichtbar. Und ähnlich ist es mit der Gegenwart Gottes und dem, was die Bibel über Weihnachten erzählt. Hier reißt für kurze Momente der Nebel unserer Begrenztheit auf und Gottes Gegenwart wird sichtbar. Und wie das für Josef war, davon lesen wir nun im Matthäusevangelium Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Und nun gib du uns Gnade, Vater, dass wir verstehen, was du in unser Leben hineinsprechen möchtest. Amen. Zwei der vier Evangelien berichten von der Geburt Jesu. Matthäus, aus dem dieser Text ist, beginnt zunächst mit der Abstammungslinie Jesu. Und dann nimmt er uns in den Konflikt hinein, in den Marias Schwangerschaft das junge Paar stürzt. Er beschreibt dann die Erschütterung, die sich in Jerusalem und der Provinz Bethlehem breitmacht, als die Weisen aus dem Morgenland kommen und nach dem neugeborenen König fragen. Und schließlich erzählt er von der Flucht der kleinen Familie nach Ägypten und ihrer späteren Rückkehr nach Nazareth. Lukas beginnt seinen Bericht mit den Ereignissen um die Geburt Johannes des Täufers herum. Er erzählt dann vom Weg Marias und Josefs nach Bethlehem, von der eigentlichen Geburt Jesu dort und von seiner Darbringung als Erstgeborenen im Tempel. Und während bei Lukas Maria mehr in Erscheinung tritt, berichtet Matthäus eher aus der Sicht des Josef. Wir wollen unseren heutigen Text nun unter drei Gedanken betrachten. Erstens Gottes grenzüberschreitendes Handeln. Zweitens Gottes grenzenlose Zusage. Und drittens unser Aufbruch aus unseren Grenzen. Gottes grenzüberschreitendes Handeln. Mit der Verlobung galt in Israel zur Zeit Jesu ein Paar rechtlich als Mann und Frau, ausgenommen die geschlechtliche Vereinigung. Als Maria Josef von ihrer Schwangerschaft berichtet, stürzt dies das junge Paar daher in eine knallharte Beziehungskrise. Die Menschen damals waren nicht blöd. Sie wussten, dass zu einem Kind üblicherweise ein Mann und eine Frau gehörten. Und Josef ist sich sicher, ich war's nicht. Er muss von Marias Untreue ausgehen und kann sich schon ausmalen, wie die Ehe wird, wenn Maria schon während der Verlobung fremdgeht. Für Maria steht ihre Glaubwürdigkeit und die Beziehung zu Josef auf dem Spiel. Es drohen Unverständnis und Hass der Umwelt und sogar die Möglichkeit, hingerichtet zu werden. Wenn wir die Berichte aus Matthäus und Lukas einmal zusammenlesen, dann sah die Reihenfolge vermutlich so aus, dass zunächst Maria vom Engel die Ankündigung ihrer Schwangerschaft erhält, sie diese dann dem Josef mitteilt und wenig später zu ihrer Verwandten Elisabeth im Bergland Juda aufbricht. Elisabeth ist im sechsten Monat schwanger mit dem späteren Johannes, dem Täufer, dem Wegbereiter Jesu. Josef bleibt grübelnd zurück. Er sieht für sich zwei Möglichkeiten: Maria an den Pranger zu stellen, damit aber wäre sie gesellschaftlich erledigt, oder sie in aller Stille zu entlassen und ihr so zu ermöglichen, ihren vermuteten Liebhaber zu heiraten, ohne dass der Fehltritt offenkundig wird. Und in dies Grübeln hinein reißt für ihn der Nebel auf, als ihm im Traum ein Engel erscheint und mitteilt, dass das Kind, das sie erwartet, vom Heiligen Geist ist. Josef erlebt, wie Gott quasi durch den Vorhang hindurch handelt. Nun gehörten für die Menschen der damaligen Zeit übernatürliche Erfahrungen ebenso wenig zum Alltag wie für uns heute. Wie schwer sie sich damit taten, das wird an den Berichten Jesu über seine Wunder deutlich, die in den Umstehenden häufig eine Mischung aus ungläubigem Staunen und Entsetzen auslösen und zu der Frage führen, wer ist dieser? Das Reden des Engels im Traum ist für Josef so eindrücklich, dass er begreift, dass hier Gott am Werk ist. Das heißt nicht, dass er Gottes Werk auch versteht. Denn Gott überschreitet hier die Grenzen des Fassbaren, aber nicht die des Möglichen. Die Jungfrauengeburt wird heutzutage von vielen als märchenhafte Erzählung belächelt oder symbolisch verstanden, weil sie unser naturwissenschaftliches Weltbild sprengt. Aber das ist bei Wundern ja normal. Die Naturwissenschaften verbieten nicht, mit Wundern zu rechnen. Sie können sie weder beweisen noch widerlegen. Das fällt nicht in ihre Zuständigkeit. Das ist in etwa so, als würde ich auf die Uhr schauen, wenn ich eine Aussage über das Wetter machen wollte. Hier sind zwei verschiedene Bereiche unabhängig voneinander am Werk. Wenn wir aber von Gott reden, dann reden wir über den Ursprung alles Seins. Ihm ist auch ein Handeln möglich, das unseren Horizont sprengt und unser Verstehen übersteigt. Das Geschehen der Jungfrauengeburt entspringt auch nicht irgendeiner heidnischen Mythologie. Wir finden es bereits über 700 Jahre vor der Geburt Jesu beim Propheten Jesaja in Kapitel 7 angekündigt. Es fügt sich also in die jüdische Glaubenstradition. Dennoch ist das tatsächliche Geschehen auch für die biblischen Personen und für ihre Berichterstatter nicht selbstverständlich. Wenn Matthäus und Lukas aus unterschiedlicher Perspektive beschreiben, wie die Ankündigung der Jungfrauengeburt aufgenommen wird, dann schwingt da Verunsicherung und Befremden mit. Und dennoch passt das Zeugnis von der Jungfrauengeburt in das gesamtbiblische Zeugnis vom dreieinigen Gott. Und so wird es schon früh zum festen Bestandteil der christlichen Glaubensbekenntnisse, so wie wir es vorhin im Bekenntnis von Nicäa gesprochen haben. Wie sehr Gott aber im Kommen Jesu Grenzen überschreitet, das wird in den ersten beiden Kapiteln vom Matthäus- und Lukas-Evangelium so deutlich. Jesu Stammbaum zeigt, wie Gott zeitübergreifend Prophetie erfüllt. Er zeigt, wie Gott über die Grenzen der Moral hinweg handelt, indem zwei Prostituierte und ein Ehebruch zur Herkunft Jesu beitragen. Er durchbricht die Grenze des Fluches über die Feinde Israels, indem er eine Kanaaniterin und eine Moabiterin in die Segenslinie hineinstellt. Er überwindet mit Rehabiam, dem unfähigen Sohn König Salomos, als Vorfahr von Jesus die Grenze persönlicher Kompetenz. Und mit Manasse, dem schlimmsten Götzendiener und König Judas, die Grenze religiöser Eignung. Im Herbeirufen der Hirten wird der soziale Rahmen gesprengt. Im Heranführen der Weisen aus dem Morgenland und in der Flucht nach Ägypten die Beschränkung auf Israel. Im Kommen Jesu handelt Gott immer und immer und immer wieder grenzüberschreitend. Und er macht damit klar, dass wir nicht in einem abgeschlossenen Kosmos leben, sondern in Gottes Welt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, Gottes grenzenlose Zusage. In Bezug auf Jesus enthält unser Text mehrere überwältigende Aussagen. Zunächst einmal wird Jesus der Christus genannt, der verheißene Messias, auf den Israel seit Jahrhunderten wartet, weil er das Volk erneuern soll. In dem Zusammenhang spricht der Engel Josef an mit den Worten Sohn Davids. Damit gehört Jesus in dem Moment, wo Josef ihn als sein Kind annimmt, rechtlich in die königliche Linie und wird zum Träger der Königsverheißung. Dass Jesus in den Worten des Engels vom Heiligen Geist ist, schreibt ihm eine Einzigartigkeit zu, die so vor und nach ihm nirgends in der Bibel auftaucht. Dann soll er Jesus heißen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Jesus bedeutet, Gott rettet. Damit wird nicht die von vielen damals erhoffte Rettung von der Herrschaft der Römer oder von ihrer sonstigen materiellen und existenziellen Not verheißen. Obwohl Jesus ja tatsächlich in seinen Jahren des Dienstes viel körperliche Not heilt und seelische Not lindert. Verheißen wird die Erlösung von der Sünde. Sünde meint dabei in der Bibel nicht das dritte Stück Kuchen beim Buffet, sondern ein Leben außerhalb der Beziehung zu Gott. Viele der Nöte, mit denen wir im Alltag zu tun haben, wurzeln in unserer Loslösung von Gott. Mit Jesus aber hat die Trennung von Gott ein Ende. Er bietet uns Vergebung an für unsere Schuld und Veränderung unseres Wesens. Und darum heißt er hier Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist nicht gekommen, um eine heile Welt zu schaffen und alle Probleme zu lösen. Aber in Jesus kommt Gott in unseren Nebel hinein und er spricht uns seine Gegenwart zu. Und diese Zusage gilt auch dann, wenn der Nebel um uns her undurchdringlich ist und wir völlig die Orientierung verlieren. Seit Jesus dürfen wir wissen, dass Gott für uns ist. Nicht so, dass er alles für gut befindet, was wir tun, denken, reden. Aber so, dass er uns verwandeln und in sein Licht führen will. Dass er unseren Nebel durchdringt und erhält. Und diese Zusage gilt für jeden und in allen Umständen. Und damit komme ich zum dritten, unser Aufbruch aus unseren Grenzen. In manchen aggressiven Protesten gegen Christen ist gelegentlich der Spruch zu hören oder zu lesen, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Einmal abgesehen von der Menschenverachtung, die sich darin ausdrückt, enthält der Spruch eine tiefe Wahrheit und einen tiefen Irrtum. Der Irrtum ist, dass Gott sich von uns das Heft aus der Hand nehmen lassen würde. Wir sehen das am Beispiel des Auszugs Israel aus Ägypten. Der Pharao hatte die Chance, das Volk gehen zu lassen. Dass er sich dem verweigerte, wurde ihm und seinem Volk zum Schaden. Nicht aber dem Volk Israel und dem Plan Gottes. Die tiefe Wahrheit dieses Spruchs andererseits ist, dass wir uns zu dem verhalten müssen, was Gott uns vorlegt. Er hat sich Maria und Josef nicht aufgezwungen. Sie waren frei, sich zu dem Plan Gottes zu stellen oder ihm zu verschließen. Maria antwortet dem Engel im Lukas-Evangelium: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Von Josef wird uns kein Wort berichtet, wohl aber seine Reaktion. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er wird sich auf den Weg gemacht haben, um sie aus dem Haus von Elisabeth und Zacharias abzuholen. Ähnlich direkt handelt er bei der Flucht der Familie nach Ägypten und bei der Rückkehr nach Nazareth. Beide, Maria und Josef, sind in ihrem Herzen völlig darauf ausgerichtet, den Willen Gottes in ihrem Leben zu tun. Auch wenn dieser Wille sie erst einmal über die Grenze dessen führt, was sie bislang gedacht, gewusst, gekannt, gelebt und erfahren haben. Auch wenn dieser Wille Gottes sie zunächst völlig durcheinanderwirbelt und enorm viel kostet. Genau in dieser Haltung aber werden sie selbst gesegnet und zu Segensträgern für andere. Gott hat nicht aufgehört, zu uns zu reden. Vielleicht nicht so unmittelbar wie zu Maria und Josef, obwohl ich auch das nicht ausschließen will. Aber er redet zu uns in seinem Wort. Er spricht zu uns durch innere Gewissheiten, durch Umstände, durch andere Menschen. Und das bringt nicht immer nur Trost und Freude in unser Leben, manchmal auch Unruhe und Verunsicherung, weil Gott uns aus den gewohnten Bahnen herausruft. Wo und was spricht er zu dir? Wo bist du gefragt, dich zu entscheiden? Vielleicht auch dazu, Jesus überhaupt zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Vielleicht dazu, mit einer alten Gewohnheit zu brechen, einen neuen Weg zu gehen, Versöhnung zu suchen, Gott zu vertrauen, dass er es gut meint mit dir. Wenn Gott zu uns redet und uns ruft, ist es immer zu unserem Guten. Und doch reicht es oft weit über unsere Vorstellungen hinaus. Wir können uns dem entziehen und lieber in unseren gewohnten Grenzen bleiben. Aber nur um den Preis, dass wir die Fülle des Segens Gottes verpassen und vielleicht sogar Schaden nehmen. Im Kommen Jesu hat Gott alle nur denkbaren Grenzen überschritten, um uns Menschen zu erreichen und uns nahe zu sein. In Jesus gilt uns die Verheißung und Zusage, dass Gott uns die Last und Schuld unserer Sünde vergibt und uns aus dem Leben des Widerspruchs und der Loslösung von Gott befreit. Er will, dass wir ein Leben in der Gegenwart Gottes führen, der uns nicht verlassen wird, auch wenn es oftmals durchs Dunkel geht. In Jesus wird für uns erfahrbar, dass wir in Gottes Welt leben, der schon längst da ist, auch wenn wir ihn vor lauter Nebel nicht wahrnehmen. Wirksam aber wird dies alles für uns nur, wenn wir wie Maria Ja sagen zu Gottes Plan und wie Josef aufstehen und handeln. Dazu gebe er seine Gnade. Amen.